Wunderschönen guten Morgen, die kleine Schar, wie gerade gesagt. Herzlich willkommen an diesem verschneiten ersten Sonntag im neuen Jahr. Ich freue mich, dass ihr wieder euch aufgemacht habt, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu stärken und das Wort Gottes zu hören. Ja, keine Angst, ich habe jetzt überlegt, ob ich jetzt ein Lied singen werde, aber wir machen lieber den Gesang anschließend und wollen uns jetzt mit dem Wort Gottes beschäftigen. Welcher Text ist heute dran? Wer weiß das? Apostelgeschichte, da sind wir schon sehr nah dran, genau. Es sind einige relativ wenige Verse, deswegen habe ich gedacht, kann man am Anfang des Jahres vielleicht mal eine kleine Zusammenfassung machen, denn immerhin beschäftigen wir uns hier in der Gemeinde mit dem Wort der Apostelgeschichte seit fast einem Jahr. Da haben wir angefangen, um einmal zu überlegen, was wird uns die Apostelgeschichte als Gemeinde überhaupt sagen, was können wir daraus entnehmen und umsetzen. Wir wissen, dass Lukas nicht nur das Lukas-Evangelium, sondern auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und er berichtet dort in etwa von den ersten 30 Jahren seit Beginn, seit der Geburt der Gemeinde. Es geht ihm sehr um die Taten des Heiligen Geistes, die er insbesondere durch die Apostel gewirkt hat. Und wenn wir schon mit dem ersten Kapitel anfangen, möchte ich dort zu Beginn einen Vers lesen, der eigentlich die Apostelgeschichte gut erläutert. Nämlich heißt es dort in Kapitel 1, Vers 8, der Jesus kurz direkt vor seiner Himmelfahrt gibt seinen Jüngern Mut und einen Auftrag hier. Er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich möchte nochmal mit uns beten. Danke, Herr Jesus, das ist fast 2000 Jahre her und auch heute noch wird dieser Auftrag durch die Kraft des Heiligen Geistes getätigt. In der ganzen Welt gibt es Menschen, die dich als ihren Herrn und Heiland aufgenommen haben, auch hier in Hannover. Wir danken dir, Herr, ganz persönlich, dass du uns bei unserem Namen gerufen hast und dass wir dein sind, dass du uns mit der Wiedergeburt den Heiligen Geist gegeben hast und dass wir durch Wort und Wandel dich bezeugen dürfen, auch 2026. Segne bitte jetzt, Herr, diesen weiteren Gottesdienst. Amen. Ja, und ab Kapitel 2 ist dann das tatsächlich passiert, was wir hier lesen. Der Heilige Geist ist gekommen, ausgegossen worden. Die Apostel, die Jünger haben den Heiligen Geist empfangen und in Vollmacht das Wort Gottes weitergegeben. Ihre Ängstlichkeit ist verflogen. Sie lebten jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Gemeinde Jesu entstand in Kapitel 2 und in all diesen ersten Jahren ist sie sehr stark gewachsen. Aber sie ist nicht nur gewachsen, sondern es hat auch Unmut bei denen hervorgerufen, die sich eben nicht an den Herrn Jesus Christus klammern, die die Feinde der Christen waren. Und so kam es eigentlich von Anfang an schon zu gefährlichen Situationen. Die Gemeinde wurde verfolgt, übrigens bis heute. Und das hatte allerdings den positiven Effekt, dass sie nicht nur in Jerusalem blieben, sondern aufgrund der Zerstreuung der Schikanen, die sie erlebten durch diejenigen, die nicht an Jesus glaubten, haben sie sich ausgedehnt, wie es eben in dem vorhin gelesenen Vers 8, Kapitel 1 heißt, über Jerusalem hinaus, ganz Judäa und Samaria und wie wir es heutzutage auch erleben dürfen, bis an die Enden der Erde. So wurde das Evangelium durch Menschen, befähigt durch den Heiligen Geist, weitergegeben. Und wenn ich so auf uns schaue, manchmal denke ich, hätte das Gott nicht vielleicht den Engeln überlassen können. Nein, er macht es durch uns. Und wenn wir in der Gesinnung Jesu, darum wird es heute noch gehen, leben, dann wird dadurch auch Frucht entstehen und wir dürfen anderen ein Wegweiser zu dem Herrn Jesus sein. Ja, und so ist die Apostelgeschichte, sind wir mittlerweile in Kapitel 12 gelandet und hatten letztes Mal gehört, vor 2 Wochen genau genommen, wie der König Herodes nicht derjenige, der zur Zeit Jesu lebte, sondern ein Enkel von ihm, ein König Herodes, wie er, um den Juden zu gefallen, die nicht an Jesus glaubten, wie er dort einfach gegen die Gemeinde anging. Er tötete Jakobus, der erste Apostel, der als Märtyrer starb, Jakobus, der Bruder des Johannes. Und er hatte jetzt auch noch den Petrus gefangen und dem sollte das Gleiche passieren. Aber wir hatten gehört, dass Gott durch einen Engel Petrus auf wunderbare Art und Weise befreite. Die Gemeinde hatte intensiv für ihn gebetet und war dann doch ganz erstaunt, als er plötzlich vor der betenden Gemeinde, vor der Haustür dort erschien. Herodes, wir werden uns mit ihm heute noch ein bisschen beschäftigen, der Herrscher dort in Jerusalem, war überhaupt nicht davon begeistert, dass Petrus entkommen war. Er war wütend auf Petrus, natürlich auch auf die Wachen. Die mussten jetzt das erleiden, was eigentlich dem Petrus zugedacht war. Die wurden also hingerichtet und der brauchte jetzt unbedingt Tapetenwechsel. In Kapitel 12, Vers 19 lesen wir am Ende. Er ging jetzt aus Judäa, aus Jerusalem hinaus, Richtung Norden nach Caesarea und hielt sich dort auf. Und jetzt kommt eigentlich der Text, der heute dran ist, nicht allzu viele Verse. Das sind die Verse 20 bis 25, die ich uns jetzt einmal komplett vorlese. Herodes war aber erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief ihm zu, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Das war übrigens im Jahre 44 nach Christus. Die Verse 24 und 25 auch noch. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Ich muss sagen, als ich so die Verse ab Vers 20 gelesen habe, fand ich es gar nicht so ganz einfach zu verstehen, was da passierte. Aber man hat ja Zeit, sich vorzubereiten. Auf jeden Fall war angegeben, wer es gelesen hat, das Thema lautet, Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist ja nun eindeutig hier speziell auf Herodes gemünzt. Der kochte sowieso schon aufgrund dessen, was vorher passierte. Wie konnte Petrus entweichen? Und jetzt hatte er auch noch Probleme mit den Bewohnern von Tyrus und Sidon, nördlich gelegen. Und das ist vielleicht nicht nur ein typischer Fall von damals. Auch heute gerade einige Staatsoberhäupter, die sind manchmal ziemlich zornig auf dies eine oder andere und werden dann oft negativ aktiv. So also schon zu aller Zeit der Menschheitsgeschichte. Menschen, die Macht haben, gerade solche, die versuchen oft, andere zu unterdrücken, die nicht sich wehren können. Und deswegen ist es richtig, dass man dieses Thema auch so umschrieben hat, mit Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich möchte diese Verse jetzt tatsächlich gleich einmal lesen, die wir dazu genommen haben. Und zwar steht das ja bereits in den Sprüchen, nicht nur dort, aber Sprüche 16, die Verse 18 bis 19 möchte ich einmal lesen. Wir haben es ja in der Einleitung auch schon so schön demonstriert bekommen. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Vers 19, besser bescheiden sein mit den Demütigen als Beute teilen mit den Stolzen. Vers 19 wäre das Alternativprogramm. Also Hochmut kommt vor dem Fall. Ein Satz, den manchmal sogar Nichtchristen, Nichtbibelkenner gehört haben. Ein Sprichwort, wie vereinzelte Dinge aus der Bibel, zum Beispiel wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, auch anderen bekannt ist. Ja, Hochmut, das ist so eine Sache. Und wenn man so in die Welt hineinschaut, dann ist das offensichtlich keine Einzigartigkeit, sondern es ist seit dem Sündenfall leider ein gewisser Bestandteil des Menschen. Unsere Gesinnung ist nicht immer so, wie sie sein sollte, wie sie von Anfang an gedacht war, sondern in der Phase, wo der Mensch sich von Gott entfernt hat, durch den Sündenfall, durch den Einfluss Satans, der selber die Person des Hochmuts ist. Man kann das mal nachlesen in Jesaja 14 und Hesekiel 28. Das sind zwei alttestamentliche Bibelstellen, wo es zunächst einmal um menschliche Herrscher geht. Und nicht wenige Bibelausleger sehen dann, wenn man den Gesamtzusammenhang sieht, dass diese Person unter anderem im Garten Eden war, dass sie voller Macht war, von einem Cherub ist da die Rede, dass sich das möglicherweise, wahrscheinlicherweise dann auf einen Engelsfürsten, der Luzifer ursprünglich hieß, Lichtträger, bezog und der auch nicht in Sünde geschaffen worden ist, aber plötzlich auch hochmütig wurde. Es reichte ihm nicht die hohe Stellung als Engelsfürst, sondern er wollte Gott gleich sein. Und das ist der eigentliche tiefe Hochmut. Und diesen Gedanken brachte er dann ja auch Adam und Eva nahe im Garten Eden. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr sollt nicht von der Frucht nehmen, wisst ihr, warum er das gesagt hat? Weil ihr dann Gott gleich sein werdet. Ihr braucht dann gar nicht mehr ihm untertänig sein. Ihr könnt doch selber dann bestimmen und herrschen, ohne Gott. Und leider haben sie das in die Tat umgesetzt und tatsächlich gingen ihre Augen auf. Aber in erster Linie sahen sie nur, dass sie nackt und bloß waren und nicht der gewünschte Effekt. Ganz im Gegenteil, wir wissen alle, der Sündenfall trat ein, die Verhältnisse in dieser Welt wurden komplett anders. Ein Leben ohne Gott führt immer zum Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir kommen zu unserem Text in Apostelgeschichte 12, Abvers 20. Ich habe das mal versucht, mit etwas anderen Worten zu beschreiben, was hier ab Vers 20 bis 23 passiert ist. Unser König Herodes war voller Zorn. Und jetzt hat er auch noch das Problem mit diesen zwei genannten Städten, Tyrus und Sidon, die im Clinch mit ihm lagen, die Bewohner, die Einwohner. Aber andererseits wollten sie sich auch wieder mit ihm vertragen, denn sie waren wirtschaftlich abhängig von ihm. Und so hatten sie jetzt eine Person gefunden, die vermitteln sollte. Wie das manchmal auch in der modernen Politik ist, bevor man sucht welche, die vermitteln, die versuchen wieder Frieden herzustellen. Und diese Person hieß Blastus, der war der Kämmerer des Königs und der wurde jetzt von den Bewohnern der Stadt gebeten und hat sich dazu auch bereit erklärt und wurde als Friedensvermittler gewonnen, um sich mit Herodes zu treffen und möglichst eine Aussöhnung wieder zu erreichen, um Frieden zwischen dem König Herodes und den Bewohnern dieses Gebietes zu erreichen. Gut, und dann kam der Tag, wo die Aussöhnung stattfinden sollte. Wir lesen das in Vers 21 an einem bestimmten Tag. Und anlässlich dieses Treffens tat Herodes was? Er zog ein königliches Gewand an, laut Geschichtsschreibung ein königliches Gewand aus Silber und setzte sich auf den Richterstuhl, also auf den Thron. Und dann hielt er eine berauschende Rede an sie. Manchmal können das ja solche Personen, solche Herrscher, die sind geübt, mit allem drum und dran eine Rede zu halten, Man glaubt jedem Wort, man ist begeistert, wenn das auch umgesetzt wird, wunderbar. Und wir sehen es an der Reaktion der Zuhörer in Vers 22, die Volksmenge aber rief ihm zu, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Also wenn man das so persönlich mal erleben würde und hören würde, wenn einem das so gut zugesagt wird, du bist ja wie Gott selber, ich glaube, dann kann man fast gar nicht anders als hochmütig zu werden. Und das lag dem Herodes ja sowieso schon in seinem ganzen Wesen. Und wir sehen jetzt, wie dieser Hochmut zum Fall führte in Vers 23. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn. Warum? Weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Eine ganz schlimme Todesart. Nicht nur, dass er diese Rede hielt in diesem wunderbaren königlichen Gewand, er wollte sich über diese Menge stellen, er mochte deutlich, ich bin der Herrscher, es geht hier nach meinen Reden, nach meinem Willen. Nein, als sie ihn zujubelten wie einem Gott, da wehrte er es ihnen nicht, sondern ließ es, in Klammern gerne, geschehen. Und das machte das Maß voll. Seine Gräueltaten. Gott hat viel, viel Geduld, aber nicht immer und ewig. Sünde wie Hochmut, wie alle anderen Sünden, haben Folgen. Und hier passierte es sogleich. Ein Engel des Herrn war beauftragt, ihn zu schlagen, ihn zu töten. Der Geschichtsschreiber Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, schreibt, dass er 5 Tage danach elendlich verstarb. Und dieses von Würmern zerfressen macht noch einmal deutlich, wie das in den Augen Gottes aussieht. Und dann geht es eben weiter. Ich nehme diese 2 Verse gleich noch dazu, um dann noch mal etwas über die Gesinnung des Menschen weiter zu sagen. Auf der einen Seite sehen wir hier in der Apostelgeschichte immer wieder, wie die Gemeinde verfolgt wurde, wie Menschen gegen sie waren, wie sie geschlagen worden, verspottet worden sind. Es fing mit den Aposteln an, dort in Jerusalem. Sie mussten sich vom Gericht behaupten, warum predigt ihr diesen Jesus? Und das ging auf alle Christen weiter, die zum Glauben kamen und die Jesus als Herrn und Heiland verkündigten. Da gab es immer wieder Menschen, die dagegen waren, und auch in der heutigen Zeit, ich habe es gerade vor ganz kurzer Zeit gelesen, in Afrika, da werden teilweise Tausende von Christen verfolgt, entführt und getötet, aus dem einzigen Grund, weil sie zu Jesus Christus beten, weil sie es wagen, den Namen Jesus zu benennen. Und manchmal könnte ich mir so vorstellen, in meiner Situation hier in Deutschland, ja, muss man das denn so machen? Kann man es nicht vielleicht heimlich machen? Aber das ist vielleicht dieses Geheimnis, wenn man wirklich voll Heiligen Geistes ist, dass man der Zukunft mutig entgegengeht. Auch wir sollten diesem Jahr mutig entgegengehen. Wenn wir die Weltverhältnisse sehen, könnte einem ja Angst und Bange werden, das stimmt. Aber wenn wir diese Situation erleben, wie wir sie im Moment erleben in der gesamten Welt, Kriege und Ratlosigkeit und vieles, vieles mehr, diese Brutalität, dann heißt es, dass wir wissen, die Zeit ist gekommen und wir sollen aufblicken auf Jesus. Und ich glaube, die Blickrichtung ist sehr entscheidend, dass wir nicht nur auf die Dinge, die um uns herum passieren oder in der weiten Welt, dass wir das nicht zu sehr aufsaugen, sondern dass wir immer noch den Blick frei haben für unseren Herrn Jesus Christus, für den wiederkommenden Herrn aller Herren und König aller Könige. Es ist Zeit, dass der Jesus sich aufmacht, um die Seinen zu sich zu holen. Tag und Stunde wissen wir natürlich nicht. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert, aber viele, viele Zeichen erkennen wir heute vom Wort Gottes her, wenn wir das vergleichen mit den Zuständen in dieser Welt. Und dieser Mut, den viele haben, auch angesichts des Todes, dennoch an Jesus zu bleiben. Ich finde, es ist auch eine Aufgabe für uns, denen es hier noch so recht wohl geht, dass wir für die verfolgte weltweite Gemeinde immer wieder ins Gebet gehen. Ich höre das oft so von unserem Bruder Bernd beispielsweise, der sehr oft für solche Menschen betet. Und das Erstaunliche ist, die wiederum, habe ich gehört und gelesen, beten für uns, denen es hier noch relativ gut geht. Was bei vielen Verfolgung ist, bei uns ist eher das Problem der Verführung. Der Verführung, naja, nimm es nicht so eng. Es gibt auch noch andere Sachen, als sich mit dem Herrn zu beschäftigen, als in die Gemeinde zu gehen, als das Evangelium zu verkündigen. Es wird so viel angeboten, womit wir unsere Freizeit ablaufen lassen könnten. Verführung. Und das ist sicherlich auch ganz schlimm. Es ist wichtig, dass wir nicht in diesem Hochmut des Lebens gefangen sind, wie viele, viele Mitmenschen, natürlich insbesondere die, die Jesus nicht kennen, sondern dass wir eine andere Schiene fahren, dass wir gegen den Strom schwimmen. Und das können wir nur in der Kraft Jesu. Der Herr Jesus beschreibt einmal den menschlichen Hochmut in Matthäus 15, Vers 19 wie folgt: Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Die Gesinnung des nicht wiedergeborenen Menschen ist einfach eine Katastrophe. Und dazu gehörten wir auch einst alle. Es ist nur, dass die Gnade Gottes uns da herausgeholt hat und dass sie uns eine neue Gesinnung schenkt. Die Veränderung unseres Herzens können wir nicht aus eigener Kraft bewältigen. Wir sind Sünder, als Sünder geboren. Wir schaffen es ja meistens nicht mal, unsere guten Vorsätze zu Neujahr zu verwirklichen. Wie viel weniger eine grundsätzliche Veränderung unserer Gesinnung. Aber jetzt kommt die gute Botschaft. Endlich. Jesus Christus kann es bewirken. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da heißt es so schön: Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es ist der Name Jesus Christus, in dem wir gerettet werden können. Kommen wir zu ihm mit allen unseren Problemen, mit allen unseren Situationen. Er möchte uns retten, er möchte uns verändern, er möchte uns seine Gesinnung in unser Herz hineinlegen. Ein ganz neues Lebensprogramm. Er war allezeit demütig. Wisst ihr, von welchem Menschen gesagt wird, dass er der demütigste Mensch auf Erden war? Es ist keiner von uns hier, sondern es ist Mose, der Mann des Alten Testaments. Im vierten Buch Mose kann man es nachlesen. Er hatte eine gewaltige Aufgabe von Gott bekommen, eigentlich eine Aufgabe, die ihn total überfordert hat. Aber nur in der echten, engen Beziehung mit dem Herrn konnte er das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei herausführen. Gott musste natürlich immer wieder wirken. Und dieser Mose, der dieses Volk in Freiheit brachte, auf dem Weg zum gelobten Land, der hat durchaus nicht immer Lob und Dank von dem Volk erhalten. Ganz im Gegenteil. Wie oft haben sie mit ihm und letztendlich damit mit Gott gemurrt, dieses Volk? Ach, wären wir doch in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch wieder nur in Ägypten geblieben. Da hatten wir doch Fleisch und Brot und alles. Wir hatten schon vergessen, wie die Sklaverei wirklich aussah. Und dann nicht nur von dem Volk, selbst von seinen eigenen Geschwistern wurde er in Frage gestellt. Bist du der Alleinige hier, der das Sagen hat, der das Volk führen soll? Benutzt Gott uns nicht auch? Und da lesen wir, dass er der demütigste Mensch auf der Erde war. Das prägte sein Leben. Umgang mit Menschen, die ihm durchaus nicht immer nur frohe Worte sagten. Aber es gibt einen, der ihn übertroffen hat. Und das ist der Herr Jesus Christus. Er möchte diese grundsätzliche Verdorbenheit unseres Herzens, in dem nichts Gutes ist, ändern. Und er hat dazu die Macht. Dazu muss er in diese Welt kommen. Und wir schlagen mal dieses wunderbare Kapitel in Philipper 2 auf, wo wir diese Art und Weise, diese Gesinnung Jesu uns anschauen. Uns zum Vorbild. Da schreibt der Apostel Paulus an die Philipper Kapitel 2 ab Vers 1. Wer eine Bibel hat, kann es gerne mit aufschlagen. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes, also dieselbe Gesinnung, dieselbe Denkweise habt, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Das ist auch Bestandteil des Hochmutes. Selbstsucht, Ehrgeiz, Ellbogengesellschaft. Sondern, und das ist das andere Programm, sondern in Demut, Vers 3, achte einer den anderen höher als sich selbst. Ist gar nicht so einfach, als Mensch den anderen höher zu achten als sich selbst. Man sieht so oft und schnell die Fehler des anderen. Mensch, was hat der da wieder gemacht? Das hätte ich aber besser gemacht. Nein, nein, die Gesinnung eines Christen ist anders. In Demut, das ist gewisserweise das Gegenteil von Hochmut, Demut, Sanftmut, achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Ich unterbreche hier einmal kurz und schlage den ersten Timotheusbrief, den zweiten Timotheusbrief auf. Dort wird uns etwas Interessantes mitgeteilt. Zweite Timotheus, Kapitel 3, ab Vers 1. Da heißt es, das aber sollst du wissen, schreibt Paulus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, aber deren Kraft verleugnen sie. Und von solchen wende dich ab. Ich glaube, wir werden viele Mitmenschen kennen, wo das hier zutrifft. Was letztendlich dem persönlichen Hochmut entsteht, diesem Egoismus, am meisten möchte ich mich selber lieben. Hauptsache, mir geht es gut. Und wer noch die entsprechende Macht dazu hat, der versucht das dann auch so umzusetzen. Wenn eine Regierung sieht, Mensch, im Nachbarland, da gibt es wunderbare Bodenschätze, vielleicht sollten wir da mal hineingehen und uns auch, das ist doch bestimmt eher für uns gedacht und nutzvoll. Oder. Aber auch oft schon ganz im Kleinen. Wenn eine Geburtstagsfeier ist, nur noch ein Stück Torte da, jeder weiß sich zu nehmen und wird nicht zugreifen. Aber stellt euch mal vor, das Licht geht aus. Anschließend, wenn es wieder an ist, ist das Tortenstück weg. Wir kommen zurück in unseren Philipperbrief Kapitel 2. Da heißt es in Vers 3, also im Gegensatz zu dem, was ich eben vorgelesen habe, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und jetzt schauen wir mal auf das Leben auf die Bereitschaft von Jesus Christus. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Wer war er? Er war der allmächtige Gott, dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er regierte im Himmel, er hatte alles geschaffen. Er entäußerte sich jetzt selbst zu der von Gott wohl gemeinten Zeit, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, auf Erden war er 100% Gott und 100% Mensch. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Nicht nur als Mensch, sondern er wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Denn das war die einzige Möglichkeit, dass auch wir in dieser Gesinnung Jesu wandeln können. Von uns aus seit dem Sündenfall hätten wir es nie schaffen können. Gott hat dem Volk Israel die wunderbaren Gebote gegeben. Und die Gebote sind gut und richtig. Würden sie eingehalten, würde es in der Welt besser aussehen. Aber das Problem sind nicht die Gebote, sondern der Mensch. Die Pharisäer dachten vielleicht teilweise zur Zeit Jesu, ja, wir erfüllen noch die Gebote. Ja, bestenfalls äußerlich, aber innerlich. Nein, der Herr Jesus musste kommen. Er wurde uns Menschen gleich und er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Denn die Folge der Sünde ist der Tod. Und er ist als das stellvertretende Lamm Gottes bereitwillig ans Kreuz gegangen. Er war alleine sündlos und konnte alleine deswegen stellvertretend diese Erlösung bewirken. Er ging nicht nur ans Kreuz und starb, er ist nach 3 Tagen auferstanden, die Bestätigung seines himmlischen Vaters, dieser ist mein Sohn, der gerecht ist. Vers 9, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Der Weg Gottes nach oben führt zuerst nach unten. Wir Menschen versuchen oft durch Ellbogengesellschaft im Berufsleben oder sonst wo eine Sprosse nach der anderen zu erklimmen nach oben. Und je weniger das Gewissen anschlägt, je mehr wird man das vielleicht auf Kosten der Kollegen tun. Der Weg Gottes zum ewigen Heil ist ganz anders. Anders als alle Religionen es uns sagen wollen. Wir müssen in die Gesinnung Jesu hineinkommen. Wir müssen bereit sein, den untersten Weg zu nehmen, wie der Herr Jesus. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber wenn wir das Gegenteil, wenn wir die Demut, die Sanftmut in unserem Herzen haben, dann sind wir auf dem Weg nach oben. Noch einmal, darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nicht irgendein Supermensch, nicht Herodes, sondern Jesus Christus sollen wir die Ehre geben. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige, der uns hier auch ein Vorbild gegeben hat und die Erlösung bewirkt hat, indem er sich radikal erniedrigt hat. Ich denke, er hatte die Wahl, es auch sein zu lassen. Sollen die sich doch mal abstrampeln und selber bemühen, die Menschen? Nein, er hat aus Liebe zu uns Menschen, auch aus Liebe zu dir und zu mir, diesen Weg gewählt. Den Weg nach unten und Gott hat ihn erhöht. Und diese Gesinnung dürfen wir erfahren, wenn wir ihn als unseren Retter und Heiland bewusst annehmen, wenn wir ihm unsere Schuld und Sünde bekennen, unseren Egoismus, unseren Hochmut, unsere eigenen Wege, die wir ohne Gott gehen. Und er ist treu und gerecht und will uns vergeben. alle unsere Sünden, wenn wir sie ihm bekennen. Und dann wird er durch den Heiligen Geist in uns ein neues Herz bewirken. In seiner Liebe will er das, bildlich natürlich nur gesprochen, das steinerne Herz hinwegnehmen. Dieses Herz, was nur Schmutz enthält. Und uns ein fleischernes Herz geben. Eine Gesinnung, die ihm gefällt und ihm nahe ist. Und diese Gesinnung, die können wir nur erhalten durch den Heiligen Geist. Und wenn wir dazu die Stelle in Galater 5, 22 lesen, dann sehen wir auch im Gegensatz zum Hochmut und all dem, was diese Welt beherrscht, ist das, was er uns gibt, in Galater 5, 22, seine Gesinnung. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber, und jetzt kommt diese neunfältige Frucht, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. All diese Eigenschaften, die das Programm Gottes ausmachen für uns Kinder Gottes. Sein Sohn hat es uns vorgelebt. Paulus hat sich bemüht, darin tiefer und tiefer hineinzuwachsen. Wir können das nicht einfach irgendwie Schalter umlegen und sagen, so, ab jetzt bin ich voll Geistes, sondern es geht nur in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, dass wir immer wieder sein Wort lesen, nicht als Pflichtprogramm, sondern dass es uns ein Bedürfnis wird, mehr über seinen Plan, über seine Liebe zu uns zu erkennen. Dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter des Wortes sind. Und dann wird der Heilige Geist uns mehr und mehr leiten und diese neue Gesinnung schenken. Und dann sind wir auch brauchbar für den Herrn Jesus. Er will uns ein neues Herz geben. Diese geistliche Gesinnung hat der Herr selber uns vorgelebt. Auch als er direkt vor seiner Kreuzigung, vor seiner Gefangennahme, noch einmal mit seinen Jüngern zusammen war. Und das finde ich so bewegend, dass wir uns das auch noch einmal durchlesen. In Johannes 13 ist das aufgeführt, als er mit seinen Jüngern noch einmal zusammenkam und was er dort aus seiner Gesinnung heraus getan hat. Die Verse 4 und 5 Johannes 13 lauten: Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Das ist ja eine bekannte Stelle uns allen. Zwei Sachen sind mir hier aufgefallen. Als er diesen Sklavendienst tat, er, der Herr, der Meister, da hat er erst einmal sein Obergewand abgelegt. Herodes hat extra sein königliches Gewand angezogen, um zu demonstrieren, wer er ist. Hier sehen wir, der Jesus nahm für diese Tätigkeit sein Obergewand ab und nahm einen Schurz auf und umgürtete sich. Und dann hat er seinen Jüngern, seinen Schülern, die Füße gewaschen. Nicht den Kopf, die Füße. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Vollkommen unverständlich für ihn. Wie kann mein Herr und Meister mir die Füße waschen? Und Jesus gibt eine Antwort. Am Ende von Vers 12 sagt er: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Den anderen höher achten als sich selbst. Dazu gehört viel Demut. Dazu muss der Geist Gottes es in uns bewirken. Und am Anfang dieses Jahres können wir uns die Frage stellen, welchen Weg möchte ich in diesem Jahr einschlagen? Wie soll am Ende das Jahr 2026 für mich aussehen? Werde ich mich der großen Masse anpassen und gucken, dass ich selber recht gut hindurchkomme? Oder bin ich bereit, den Weg Jesu zu gehen, mich selbst zu verleugnen, mich mit meinen Diensten, mit meinen Gaben für andere, für die Gemeinde einsetzen? Oder werde ich weiterhin egoistisch sein und nur gucken, was ist für mich das Beste? Der Herr Jesus sucht solche, die ihm ähnlich sind, die in seine Gesinnung hineinwachsen. Das ist sicherlich auch ein Prozess, aber ich glaube, am Anfang steht die Entscheidung, es ganz bewusst zu tun. Stellt euch vor, du und ich, wir würden nach dem Ratschluss des Petrus handeln, von dem ich jetzt am Ende noch vorlesen möchte. 1. Petrus, Kapitel 5. Vers 1. Da schreibt er in seinem ersten Brief im letzten Kapitel: Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Da ist es wieder dieses einerseits Leiden als Christ, andererseits diese Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch. Wie denn? Indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der Oberste Hirt offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Unsere Lebensweise hier entscheidet über die Ewigkeit, über den Zustand unserer Ewigkeit. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Da haben wir es wieder, Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Dass wir als Gemeinde, dass wir als Einzelne in diese Gesinnung hineinwachsen, gewirkt durch den Heiligen Geist, und dass wir angefangen bei unseren Hausgenossen, bei unseren Geschwistern, aber fortgeführt in unserer Verwandtschaft, in unseren Mitmenschen, die Gott uns über den Weg führt, ein Wegweiser zu ihm sind, indem wir nicht so handeln wie viele in dieser Welt. Egoistisch, hochmütig, was springt für mich dabei heraus? Sondern dass wir den anderen im Blick haben und durch die Liebe Christi, die wir selber erfahren haben, ihnen ein Segen sein wollen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, was ist das für ein gewaltiger, eigentlich unerreichbar Zustand, den du uns vorgelebt hast. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist, diese ganze Herrlichkeit, die du als Gott schon hattest, beiseite gelegt hast. Du bist den untersten Weg gegangen, den alleruntersten Weg. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du es deinen Jüngern vorgelebt hast, den zukünftigen Aposteln, und dass auch sie diesen Wunsch hatten und diese Kraft durch den Heiligen Geist in diese Gesinnung hineinzuwachsen. Paulus hat mehr gearbeitet als alle anderen, aber er sagt nicht ich, sondern Christus in mir war es. Und so danken wir dir, Herr Jesus, dass du gute Gedanken mit uns hast, auch 2026, dass du uns die Gaben gibst, die die Gemeinde benötigt, dass wir diese Gaben nicht selbstsüchtig nutzen, sondern für den Nächsten, für unsere Mitgeschwister. Zur Ehre und Verherrlichung deines Namens. Amen.